Mein Name ist Ulrike Becker, ich bin Mitglied des Vorstands im Mid-East Freedom Forum Berlin. Und unser Forum ist seit einigen Jahren im Rahmen eines breiten Bündnisses an den Protesten gegen den antisemitischen Kurzmarsch, der dieses Jahr am 2. Juli in Berlin stattfinden wird, beteiligt. Wir haben dabei zwei Ziele. Erstens wollen wir die Öffentlichkeit über die Hintergründe des Kurzmarsches aufklären und dazu dient auch unsere heutige Veranstaltung, zu der ich Sie nochmal herzlich begrüßen möchte. Und wir wollen auch dazu mobilisieren, gegen Antisemitismus und Islamismus auf die Straße zu gehen, um zu demonstrieren, hier ist kein Platz für Judenhass, weder von rechts noch von links und auch nicht, wenn er, wie in diesem Fall, von iranischer Seite in Berlin organisiert wird. Der Kurzmarsch wurde 1979 nach der Islamischen Revolution im Iran als internationaler Kampftag eingeführt, mit dem Ziel, Israel zu vernichten und weltweit für dieses Ziel zu werben. Unser Bündnis ist gegen den Kurzmarsch. Genau. Wir begrüßen hier auch noch Jochen Feilke, der gleich auch einige Worte zur Einleitung sprechen wird, wie angekündigt. Unser Bündnis ist der Meinung, dass eine Demonstration, die vom iranischen Regime inspiriert und gesteuert ist und an der Mitglieder und Sympathisanten der Terrororganisation Hisbollah teilnehmen, die zur Vernichtung Israels aufrufen, sich nicht auf das Grundgesetz auf Meinungs- und Demonstrationsfreiheit berufen kann. Und wir fordern deswegen auch ein Verbot des Kurzmarsches, wie auch der Hisbollah insgesamt, und treten ein außerdem für Solidarität mit den demokratischen Kräften des Iran. Heute wollen wir hier über die Hintergründe des Kurzmarsches aufklären und diskutieren, was die Politik tun kann und sollte. Und ich freue mich, Ihnen gleich unsere Podiumsteilnehmer vorzustellen.
Dazu begrüße ich zunächst Jörg Renzmann vom Mid-East Freedom Forum Berlin sowie Fabian Weisbart vom American Jewish Committee in Berlin und Dr. Mats Butzer von der Sozietät Redeker Sellner Das, der im Auftrag des American Jewish Committee ein Rechtsgutachten erstellt hat. Im Anschluss werden vier Politiker aus dem Berliner Abgeordnetenhaus zu dem Kurzmarsch Stellung nehmen und zu der Frage, was sollte die Politik gegen den Kurzmarsch in Berlin tun? Ich freue mich, dass wir vier Abgeordnete für unsere Veranstaltung gewinnen konnten, die unsere Demonstration auch unterstützen. Benedikt Lux von den Grünen, Hakan Tasch von der Fraktion Die Linke, Erol Özkaracher von der SPD und Michael Braun von der CDU. Benedikt Lux und Hakan Tasch sind außerdem Mitglieder im Verfassungsschutzausschuss des Abgeordnetenhauses und können uns Einblick geben in Bezug auf den Diskussionsstand über islamistische Strukturen im Abgeordnetenhaus. Ich bitte jetzt aber zunächst Jörg Renzmann um einen kurzen Input zur Hisbollah in Berlin.
So kurz zu fassen, wie es irgend geht, das wird mir ein bisschen schwer fallen, aber ich werde mich sehr bemühen. Ich werde versuchen, ein bisschen so ein Setting zu setzen, Ihnen ein paar Informationen, die wesentlich sind, zur Hisbollah, zu dieser Terrororganisation liefern, damit wir das, was wir später diskutieren werden, auch vor einem richtigen Hintergrund einschätzen können. Meine Damen und Herren, die Hisbollah ist, wie Sie vielleicht wissen, eine weltweit operierende, vernichtungs-antisemitisch motivierte, radikal-schiitische Terrororganisation, die ausdrücklich die Vernichtung Israels will. Sie hat, und das überrascht nicht, auch Holocaust-Leugnung in ihrem Programm. Aktuell, damit Sie mal eine Dimension einschätzen können, sind 130.000 Raketen auf den Staat Israel gerichtet. Diese Anzahl bedeutet, dass die Hisbollah über mehr Raketen wohlgemerkt verfügt als 27 NATO-Mitgliedstaaten zusammen, mit Ausnahme der USA. Das ist die Dimension der Bedrohung, vor der die politische Souveränität der Juden in der Welt, sprich der Staat Israel, steht. Analysten sagen, die Hisbollah ist als weltweit operierende Terrororganisation gefährlicher als beispielsweise Al-Qaida. Sie ist, und das ist sehr wesentlich auch für Diskussionen in Deutschland, nicht nur eng mit dem iranischen Regime in Teheran verflochten, sondern sie hört praktisch auch auf Befehle aus Teheran, was die Vorbereitung von Terroranschlägen weltweit betrifft. Noch am letzten Freitag, sprich am 24.06.2015, hat Hassan Nasrallah, der Generalsekretär der Hisbollah, betont, dass dieses Bündnis mit dem iranischen Regime sehr eng ist, dass praktisch sämtliche Waffen, und er hat das öffentlich gesagt, sämtliche Waffen der Hisbollah aus dem Iran an die Hisbollah geliefert werden. bedeutet, auch die höchste Repräsentant der Hisbollah hat überhaupt kein Problem damit zu betonen, dass es eine ganz, ganz enge Verknüpfung mit dem iranischen Regime in Teheran gibt. Experten schätzen, dass die jährliche finanzielle Unterstützung für die Hisbollah aus Teheran so etwa zwischen 100 und 150 Millionen Dollar beträgt. Das sind konservative Schätzungen, es kann auch weit mehr sein. Das heißt, ein Großteil des Budgets der Hisbollah stammt direkt aus Teheran. Diese Terrororganisation finanziert sich aber nicht nur aus Teheran, sondern, wie auch vor ein paar Wochen ein bisschen bekannter auch in Europa wurde, mithilfe des Drogenhandels, der aus Südamerika auch nach Europa dringt und auch Europa betrifft. Das heißt, mit diesen Drogengeldern, die hier auch in Deutschland eine Rolle spielen, weil auch Deutschland ein Land ist, in dem leider Drogengelder gewaschen werden, mit diesen Drogengeldern finanziert die Hisbollah sich und damit auch Terrorunterstützung. Es ist so, dass die Hisbollah eine schwelende Gefahr für Juden weltweit ist und aber nicht nur für Juden, sondern auch für Menschen, die in Deutschland leben und sich politisch aktiv gegen das iranische Regime engagieren. Und auch wenn nicht unmittelbar Terroranschläge geplant sind, so ist diese Gefahr eine dauernde, eine drohende und eine schwelende. Das heißt, die Hisbollah und alle Fragen, die wir politisch damit diskutieren, betrifft in höchstem Maße die Sicherheit von in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden. Die Hisbollah, meine Damen und Herren, ist, da sind sich die Experten einig, eine Organisation, die jederzeit global Terroranschläge planen und auch durchführen kann, und zwar grundsätzlich und immer, auch wenn es keine akuten Terrorwarnungen gibt. Das Netzwerk der Hisbollah ist militärisch und logistisch dazu in der Lage. Ich möchte Sie in unserem Zusammenhang, so schnell es geht, an zwei Terroranschläge erinnern, die für unsere weitere Debatte von Bedeutung sind. Zum einen an einen Anschlag in Europa von 2012 in Burgas in Bulgarien. Dem sind 5 israelische Staatsbürger zum Opfer gefallen und der bulgarische Busfahrer. Ein Hisbollah-Anschlag auf europäischem Boden, das unmittelbare, wenn Sie so wollen, Resultat war auf einer politischen Ebene, dass im Sommer 2013 die EU sich dazu durchgerungen hat, zumindest zunächst einmal den militärischen Flügel der Hisbollah auf die EU-Terrorliste zu setzen. Aber, und jetzt komme ich zu einem sehr entscheidenden Punkt, die EU klassifiziert bisher nur diesen sogenannten militärischen Flügel als Terrororganisation, nicht aber die Hisbollah in ihrer Gesamtheit, in ihrer Gesamtstruktur, wie es unter anderem die Vereinigten Staaten, Kanada und Israel tun. Macht diese Unterscheidung in einen sogenannten zivilen, sozial-karitativen Flügel und einen militärischen Flügel überhaupt Sinn, meine Damen und Herren? Aus unserer Sicht macht es überhaupt keinen Sinn, zumal die Beweise und Quellen dafür, dass die Hisbollah selber diese Unterteilung gar nicht akzeptiert, mannigfach sind. Die Hisbollah selber betrachtet sich als eine Organisation, die integrativ sowohl einen terroristischen, dschihadistischen Flügel als auch einen sozialen, karitativen Flügel umfasst. Und der Generalsekretär der Hisbollah hat überhaupt kein Problem damit, das auch öffentlich zu sagen. Mindestens so wichtig ist die Organisationsstruktur der Hisbollah selber, eine Organisation, die streng nach dem religiösen Führerprinzip aufgebaut ist. Hasan Nasrallah ist der oberste Anführer und damit auch Befehlsgeber und über ihm in der Hierarchie steht, meine Damen und Herren, ich hatte darauf hingewiesen, Khamenei, der oberste Revolutionsführer im Iran. Direktiven, die Nasrallah umsetzt, gehen durch diese ganze Organisation hindurch, von oben nach unten und betreffen sämtliche Branches oder Flügel dieser Organisation. Und auch personell sind der sogenannte Wohlfahrtsflügel und der militärische zu Terroranschlägen fähige Flügel miteinander verwoben. Das heißt, diese Trennung in beide Flügel macht keinen Sinn. Europa, meine Damen und Herren, und jetzt komme ich auf den zweiten Anschlag, den ich zitieren will, ist von dieser Terrororganisation in mehrfacher Hinsicht stark betroffen. Vielleicht erinnern Sie sich an den Anschlag auf das jüdische Gemeindehaus 1994 in Buenos Aires in Argentinien. Der Anschlag hat 85 Menschen das Leben gekostet, bei etwa schätzungsweise 150 Verletzten. Die Hisbollah hat sich zu diesem Anschlag selbst bekannt. Wir wissen heute, dass dieser Anschlag unter anderem aus Europa, in diesem Fall konkret aus Spanien, vorbereitet worden ist. Zur Finanzierung diente unter anderem ein extra bei der Deutschen Bank eingerichtetes Konto von einem der Hauptverantwortlichen des damaligen Anschlags. Mit anderen Worten, Europa diente und dient auch weiterhin als Operationsbasis. Es geht hier in Europa nicht nur darum, dass wir das für die Hisbollah erkennen als sogenanntes sicheres Hinterland oder Ruheraum, sondern Europa dient leider sowohl der Finanzierung von Terror als auch tatsächlich einer möglicherweise operationellen Vorbereitung von Terror konkret. Auch Deutschland war dabei insofern betroffen, als vielleicht der Fall des Mannes bekannt ist, der im Sommer 2008 verhaftet wurde, ein Kader, der von der Hisbollah in Deutschland angeworben wurde und bei seiner versuchten Einreise nach Israel dann verhaftet wurde. Bedeutet, auch die Bundesrepublik Deutschland dient als Raum für Anwerbungen für Hisbollah-Kader. Wir wissen auch, dass für diesen Anschlag 1994 in Südamerika iranisches Botschaftspersonal in Buenos Aires eine entscheidende Rolle gespielt hat. Wir wissen aus Reisebewegungen, dass dieser Anschlag eben, wie gesagt, mit Hilfe des iranischen Botschaftspersonals in Buenos Aires vorbereitet wurde und auch mit einer Dependance des iranischen Ministeriums für Sicherheit in Madrid. Bedeutet, Europa muss und sollte in jeder Beziehung sehr, sehr wachsam sein und möglichst, es ist ja schon gefallen, die Hisbollah in ihrer kompletten Organisation auf die EU-Terrorliste setzen. Meine Damen und Herren, wie gesagt, Deutschland ist nicht nur Hinterland und Finanzierungsraum für Hisbollah-Aktivitäten, sondern dient oder kann, besser gesagt, auch als Operationsbasis dienen für Anschläge. Wie beurteilen jetzt beispielsweise deutsche Gerichte die Trennung eines militärischen oder eines karitativen Flügels der Hisbollah? Ich möchte Ihnen jetzt wörtlich aus einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 2015 zitieren. Damals ging es um die gerichtliche Bestätigung der Verbotsverfügung des Bundesinnenministers de Maizière gegen den spendensammelnden Hisbollah-Verein Waisenkinderprojekt Libanon. Vielleicht erinnern Sie sich noch, ein Verein, der hier in Deutschland Spendengelder für karitative Zwecke der Hisbollah im Libanon gesammelt hat. Wie bestätigt dieses Gericht jetzt im Wortlaut diese Verbotsverfügung des Innenministers? Ich zitiere wörtlich. Vom 16.11.2015, noch gar nicht so lange her. Die Erfüllung des Verbotstatbestandes setzt nicht voraus, dass die Unterstützungsleistung unmittelbar den militärischen oder terroristischen Teilen einer gewaltausübenden Organisation zugutekommt. Der objektive Verbotstatbestand kann vielmehr auch dann erfüllt sein, wenn die deren Sozialvereinen zugewandten Gelder zweckentsprechend für soziale Zwecke eingesetzt werden. Dies gilt jedenfalls dann, und jetzt hören Sie bitte zu, denn der soziale Flügel der betroffenen Organisation nicht von dem militärischen, terroristischen und politischen Bereich der Organisation getrennt werden kann, sodass sich eine Unterstützung der Organisation zuzuordnenden sozialen Einrichtungen angesichts des Charakters der Organisation als einheitliches Netzwerk auch als Unterstützung ihres militärischen Handelns darstellt. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, das Bundesverwaltungsgericht nimmt deutlich keine Trennung der beiden Flügel vor. Und das sollte durchaus ein wenig direktiv zu verstehen sein an politisches Handeln. Angesichts der fortschreitenden Zeit werde ich hier an dieser Stelle mal enden und hoffe, das ein oder andere dann im Rahmen der Debatte noch anfügen zu können. Vielen Dank.
Vielen Dank, Jörg Renzmann. Das Wort hat jetzt Fabian Weisbart vom American Jewish Committee Berlin.
American Jewish Committee vom AJC Berlin Büro hier, was wir haben mittlerweile seit fast 20 Jahren, 1998 gegründet. Und der Al-Quds-Tag, das Thema Hezbollah, all das, was der Herr Renzmann, Jörg, gerade wunderbar geschildert hat, beschäftigt, zieht sich wie ein roter Faden auch durch die Aktivitäten unseres Büros. Ich habe in Vorbereitung der Veranstaltung und der Aktivitäten auch am Samstag mal unsere Broschüre angeguckt, die wir als AJC 2006 rausgegeben haben. Und das Interessante war, der Herr Udo Wolter, der hier vorne sitzt, hat die mitverfasst. Kudos nochmal nachträglich zu ihm. Ich guck mir also die Broschüre an und lese, was am Anfang steht. Und die Einleitung beschäftigt sich 2006 mit dem Holocaust-Karikaturen-Festival im Iran. Geht weiter, zitiert einige Vernichtungsdrohungen der iranischen Führung an Israel und so weiter und so fort. Warum sage ich das? Weil mich das so sehr erinnert hat an die letzten Wochen, wie wir uns im Büro beschäftigt hatten, Thema Holocaust-Karikaturen-Festival im Iran, sowie Vernichtungsdrohungen gegenüber Israel. Man erinnere an den Raketentest von Mittelstreckenraketen, der kürzlich im Iran stattgefunden hat. Auf den Raketen waren israelische Städte draufgeschrieben. Also all das vergegenwärtigt uns, dass 10 Jahre nach dem Erstellen dieser Broschüre wir eigentlich in diesem Punkt immer noch der gleichen Bedrohung gegenüberstehen. Natürlich ist die Situation eine andere. Wir haben ein Nuklearabkommen mit dem Iran. Die internationalen Kontrollinstanzen sind auch einigermaßen zufrieden mit dem Fortschritt, was Monitoring und so weiter angeht. Warten wir es ab, wir bleiben skeptisch. Was wir auf jeden Fall sagen können als Konsequenz dieses Atomdeals, und da muss man jetzt nicht darüber streiten, aber ist, dass der Iran und seine sozusagen Fans und Agenten selbstbewusster auftreten werden in der Welt, weil sie haben dieses Backing, dieses Deals auf jeden Fall. Und das bedeutet auch eine Stärkung des Selbstbewusstseins der Hezbollah, die, Herr Renzmann hat das deutlich gemacht, maßgeblich vom Iran finanziert werden und wahrscheinlich auch durch die Erlöse des Deals, durch mehr Wirtschaftsdeals, mehr Finanzierungsmöglichkeiten haben. Und das beschäftigt uns dann ganz konkret hier in Deutschland. Deutschland ist ein zentraler Dreh- und Angelpunkt der Hezbollah in Europa. Herr Renzmann hat es gerade dargestellt, dass vor allem in der organisierten Kriminalität, das auch in Verbindung mit der libanesischen Community hier eine Rolle spielt, aber auch ganz konkret in der politischen Arbeit, Spenden sammeln und so weiter. Der Al-Quds-Tag, mit dem wir uns beschäftigen, ist der zentrale Platz, wo sich die Hezbollah tatsächlich der Öffentlichkeit zeigt. Sonst ist man immer sehr zurückhaltend. Deutschland fungiert eher so ein bisschen auch als Hinterland. Man will eigentlich gerne ungestört bleiben. Beim Al-Quds-Tag ist das anders. Alle, die hier da sind, und ich freue mich wirklich, dass so viele Menschen gekommen sind, was auch zeigt, dass sich auch ein bisschen was ändert in der Aufmerksamkeit. Bei diesem Al-Quds-Tag ist die Hezbollah eben sehr präsent und sind eben auch die Anhänger des iranischen Regimes sehr präsent. Ich will nur daran erinnern, ganz kurz, und ich mache es wirklich nicht lange, weil ich gleich an Herrn Putzer weiterleite. Vor 20 Jahren hat der Al-Quds-Tag zum ersten Mal stattgefunden in Berlin, 1996. Heute jetzt haben wir 20 Jahre danach. Und wir können feststellen, dass es gab immer wieder Höhen und Tiefen. Es gab manchmal 1.500 Teilnehmer, manchmal 2.000. Gerade die Zeit um die Terroranschläge 2001, 2000 waren zum Teil sehr, sehr gut besucht. Dann gab es auch mal immer wieder Schwächephasen. Aber im Großen und Ganzen hat sich das auf einem Niveau eingependelt. Das heißt, wir haben es immer noch mit der gleichen Bedrohung 20 Jahre danach zu tun. Worauf es aber ankommt, ist, nicht immer wieder diese Bedrohung zu beklagen, sondern auch selbst aktiv zu werden. Und deswegen ist es so besonders toll, dass auch das MFFB hier heute diese Veranstaltung organisiert hat, um eben auch auszudrücken, dass sich was in der Stadtgesellschaft tut, dass Vertreter unterschiedlicher Parteien zusammenkommen und hier an einem Strang ziehen und dass es eine kritische Aufmerksamkeit gibt. Und an dieser kritischen Aufmerksamkeit wollen wir als American Jewish Committee sehr stark mitarbeiten. Das haben wir in letzter Zeit getan. Wir haben das unter anderem getan, ich weiß nicht, ob es die eine oder die andere das mitbekommen hat, als wir aufgedeckt haben, dass zwei Flüchtlingsaktivisten maßgeblich an der Organisation des Al-Quds-Marsches beteiligt sind. Es sind die Töchter des Anmelders gewesen, die Senatsgelder für Flüchtlingsarbeit beantragt haben, 100.000 Euro. Gott sei Dank konnte das Geld ist das Geld nicht geflossen an diesen Initiative, an den Refugee Club Impulse, weil wir eben den Finger in die Wunde gelegt haben und es öffentlich gemacht haben. Wir hoffen damit natürlich auch, dass mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema, auf dieses sogenannte Hinterland eben gelegt wird, weil wir brauchen einfach ein bisschen mehr kritische Diskussion darüber. Wir haben dadurch gesehen, dass es ist ein großes, auch ein Unterstützerkreis gibt der Hisbollah, die nicht zwangsläufig, die haben jetzt keinen Mitgliedsausweis in der Tasche, wenn es überhaupt sowas gibt. Aber das ist der Kreis an Unterstützern, an Sympathisanten, auf die Hisbollah angewiesen ist und die sie braucht, um sozusagen Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und da haben wir an der einen Stelle jetzt den Finger in die Wunde gelegt. Wir müssen aufpassen, ob es nicht mehr solcher Unterstützerkreise gibt, gerade im Kulturbereich. Auch Leute, die die Flüchtlingsarbeit für sich instrumentalisieren. Ich glaube, das ist in erster Linie für die Flüchtlinge eine Gefahr, die genau vor solchen Leuten eben fliehen, wie von der Hisbollah, die in Syrien kämpft. Also all da müssen wir noch viel mehr tun. Ganz kurz zum Al-Quds-Tag. 20 Jahre, habe ich gerade gesagt, wir kennen alle die Parolen, die sind die gleichen geblieben. Wir haben es immer wieder mit antisemitischen und anti-israelischen Parolen zu tun. Wir haben auch immer wieder mit Übergriffen auf Gegendemonstranten zu tun. Und der Ton und die Order, 2006 hat es bereits der Tagesspiegel-Redakteur Lorenz Marold gesagt, der Lautsprecher steht in Teheran. Und dort kommen immer noch die gleichen Messages, die gleichen Vernichtungsdrohungen gegenüber Israel, die dann von den Anhängern hier auf Berlins Straßen rezipiert werden. Jetzt haben wir uns mal gefragt nach 20 Jahren, was können wir denn da eigentlich tun? Und natürlich ist die Forderung, Frau Becker hat es gerade gesagt, nach dem Verbot der Demonstration präsent. Wir als amerikanische Organisation sind da so ein bisschen anderer Meinung. Wir glauben, dass die Meinungsfreiheit, auch die Versammlungsfreiheit ein hohes Gut ist, dass man demonstrieren soll, aber wir sind schon der Meinung, dass man, dann, wenn dann die Freiheit anderer eben eingeschränkt ist, Schritte unternehmen muss. Und in den letzten 20 Jahren war diese Al-Quds-Demonstration meistens in der City West, nicht immer. Es gab 2001, glaube ich, einen Abstecher mal nach Kreuzberg. Es gab auch einen Abstecher mal woanders hin. Meistens war es aber in der City West, in einer Gegend, wo viele jüdische Berliner leben, die dort zur Synagoge gehen, die dort Gemeindehäuser besuchen, die einfach dort präsent sind. Dass also sozusagen diese Al-Quds-Demo eine unmittelbare Gefahr auch darstellen kann. Das hat uns dann sozusagen veranlasst, auch ein bisschen stärker nachzudrängen und zu überlegen, welche Schritte man einleiten kann. Da wird die Freiheit eingeschränkt und da muss politisch was unternommen werden. Und wir glauben auch, dass man sozusagen, das hat ja Renzmann gesagt, das Stichwort Hisbollah auf die Tagesordnung setzen muss. Die Gründe wurden genannt und wir glauben dort, dass wir haben dort viele Jahre, haben wir Pressemitteilungen gegeben, haben veröffentlicht, haben Politiker getroffen und haben genau auf dieses Thema öffentlich gemacht und festgestellt, dass wir dort wenig bewegen konnten. Und deswegen freuen wir uns sehr, mit Herrn Putzer und der Anwaltskanzlei Redeker Zellner Daas einen Partner gefunden haben, der unsere Bedenken, die wir in den letzten Jahren immer wieder geäußert haben und vorgebracht haben, auch mal fundiert darstellen konnte und eben dieses Rechtsgutachten erstellt hat, wovon Sie in den letzten zwei Tagen in der Presse schon lesen konnten, wo wir hoffen, dass eine politische Diskussion auch befruchtet wird, die dazu führt, dass eben die Hisbollah nicht mit einer Selbstverständlichkeit und einem Selbstbewusstsein in Berlin auftreten kann, wie sie es gerne wollen. Und dass den Demonstranten dort, den Anhängern des iranischen Regimes, einfach Steine in den Weg gelegt werden, was sie daran hindert, uns zu schaden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Chance, die wir haben. Natürlich kann die Forderung nach dem Verbot weiter bestehen. Wir halten davon wenig, aber wir wollen so viel wie möglich Widerstand leisten an den konkreten Punkten und denen das Leben so schwer wie möglich machen. Und vor allem wichtig, wir wollen selber eine zivilgesellschaftliche Allianz befördern, die dem was entgegensetzt. Und ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren viele Fortschritte gemacht. Viele Partner waren hier aktiv. Ich glaube, da können wir noch stärker werden. Ich gebe einfach mal gleich weiter an Herrn Putzer. Danke. Wir haben als AJC, wie gesagt, dieses Gutachten beauftragt, um eben konkrete Schritte zu untersuchen. Wir haben das an drei Punkten gemacht, zur Route der Versammlung, zur Rolle der Hisbollah und zu Slogans. Und ich glaube, der Herr Putzer kann da viel besser darauf eingehen, als ich es tun kann. Vielen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Überleitung, vielen herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, heute dieses rechtliche Gutachten in Kürze darzustellen. Ich weiß nicht, ob es auch als Kopie hier vorliegt. Also ich werde es versuchen, so verständlich wie möglich zu machen. Zu meiner Person kurz, Max Putzer, und ich bin seit 2015 Rechtsanwalt in der Kanzlei Redeker, die auch hier eigentlich gegenüber am Leipziger Platz sitzt. Um ein Gutachten verstehen zu können, muss man ja wissen, was war genau Auftrag des Gutachtens. Da hat Herr Weismatz schon kurz was dazu gesagt. Also das American Jewish Committee hier in Berlin ist an meine Sozietät herangetreten mit der Bitte um Prüfung, welche rechtlichen Voraussetzungen es denn versammlungsrechtlich gibt, bestimmte Auflagen für den diesjährigen Al-Quds zu erlassen. Und konkret ging es da um drei Punkte. Ein Punkt war die Route der Versammlung der diesjährigen Al-Quds-Veranstaltung, beziehungsweise der Zeitpunkt, nämlich der Samstag, also genau zu dem Zeitpunkt, zu dem auch die Hauptgottesdienstzeit ist. Der zweite Punkt war die Frage nach der Untersagung eines Mitsichführens, eines offenen Zeigens von Hisbollah-Symbolik, von Emblemen und von Fahnen. Und die dritte Frage ging um die rechtliche Prüfung der Voraussetzungen für eine Untersagung von bestimmten Parolen antisemitischer Art, antizionistischer, anti-israelischer Art, Sprechchöre, was es ja auch schon in den letzten Jahren durch die Versammlungsbehörde gegeben hat. Das Gutachten nimmt sozusagen die Perspektive ein der Versammlungsbehörde, die in der Entscheidung steht, zu entscheiden, welche Auflagen oder ob es Auflagen denn erlässt und welche Auflagen es erlässt, beziehungsweise dann später, zu einem späteren Zeitpunkt, sollte es denn soweit kommen, die Perspektive des Verwaltungsgerichtes. Was nicht Gegenstand des Gutachtens ist, auch das hat Herr Weisbart schon gesagt, ist eine rechtliche Prüfung der Voraussetzungen für ein Verbot der Versammlung. Das ist ausdrücklich nicht untersucht worden. Deswegen werde ich dazu jetzt auch in meinen Ausführungen nichts weiter zu sagen. Ich würde mich auch gerne, weil wir auch nicht ewig Zeit haben, konzentrieren auf die Punkte, die jetzt im Vorfeld der Veranstaltung ja auch schon öffentlich diskutiert wurden. Ich würde einmal in aller Kürze eingehen auf die Frage der Streckenführung der Versammlung und des Zeitpunkts, aber auch insbesondere auf die Frage der Hisbollah-Symbolik. Ganz kurz zu den rechtlichen Voraussetzungen des Erlasses von Auflagen durch die Versammlungsbehörde. Rechtsgrundlage ist § 15 Absatz 1 des Versammlungsgesetzes, der als Voraussetzung hat eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Sollte diese bestehen, dann kann die Versammlungsbehörde entweder die Versammlung verbieten oder von Auflagen abhängig machen. Öffentliche Sicherheit, darunter fällt zum Beispiel die Verletzung von Normen des Strafgesetzbuches, aber nicht nur, darunter zählen auch andere Individualrechtsgüter, wie zum Beispiel auch die Religionsfreiheit, die Religionsausübung. Im Rahmen der Ausübung des Ermessens durch die Behörde muss dann die Behörde abwägen, einerseits zwischen den grundrechtlichen Rechten der Veranstalter, also das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, und auf der anderen Seite die Grundrechte Dritter, die von der Versammlung betroffen sein können, oder auch andere rechtliche Interessen, die auf gleicher Ebene stehen mit dem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Und bei dieser Abwägung ist eben abstrakt gesprochen jetzt zu berücksichtigen, also die Art des Eingriffs in die Versammlungsfreiheit, der Umfang und die Intensität sowie Zweck und Inhalt der Versammlung. Zur Route der diesjährigen Versammlung, so ist es in der Rechtsprechung anerkannt, dass das Selbstbestimmungsrecht des Veranstalters, wo und wann er seine Versammlung abhalten möchte, auch natürlich vom grundrechtlichen Schutzbereich der Versammlungsfreiheit umfasst ist und eine entsprechende Einschränkung auch gerechtfertigt werden muss rechtlich. Da kann man hierzu kurz ausführen, dass der Veranstalter sich offensichtlich in seiner Anmeldung auch dieses Jahr wieder wie in den Jahren zuvor entschieden hat, die Versammlung auf dem Kurfürstendamm und der Tauentzienstraße abzuhalten und wiederum an einem Samstag. Wie ist das nun zu gewichten? Ich komme in meinem Gutachten zu dem Ergebnis, dass eine entsprechende Einschränkung des Veranstalters eher gering einzuschätzen ist, da es nämlich an einem inneren Zusammenhang zwischen dem Versammlungsort und dem Versammlungszweck oder dem Versammlungsinhalt fehlt. Und das Gleiche gilt für den Zeitraum. Der Versammlungsort, also der Kurfürstendamm und die Tauentzienstraße, haben keinen inneren Zusammenhang zu den selbst erklärten Inhalten der Veranstalter. Und Herr Weisbart hat es vorhin ja auch schon erwähnt, diese Versammlung war nicht immer am Kurfürstendamm und nicht immer auf der Tauentzienstraße. Sie war auch schon mal woanders. Und nichts anderes gilt letztlich auch für den Zeitpunkt. Auch dieser ist nicht sinnstiftend für die Versammlung. Denn der Al-Quds-Tag wird ja im Iran als Feiertag begangen am letzten Freitag des Ramadan. Das ist dieses Jahr der 1. Juli, aber eben nicht der 2. Juli. Und mit der Wahl des 2. Juli hat meines Erachtens der Veranstalter bereits zum Ausdruck gebracht, dass es für ihn nicht entscheidend ist, dass die Versammlung genau am Al-Quds-Tag stattfindet, sondern auch an einem anderen Tag stattfinden kann. Das wäre sicherlich jetzt nicht ein Zeitpunkt, der jetzt in zeitlich weiter Entfernung liegt, aber das wäre zum Beispiel möglicherweise auch der Sonntag. Also der Samstag ist nicht zwingend. Welche Rechte und welche Grundrechte hat man nun auf der anderen Seite zu berücksichtigen? Da gibt es vor allem die Religionsausübungsfreiheit. Die Religionsfreiheit der anliegenden Synagogen und der Gottesdienstbesucher. Es gibt ja auch nichts ohne Grund einen besonderen Schutz des Feiertages, einfach gesetzlich in jedem Bundesland, das natürlich auch grundrechtlich abgesichert ist. Und zu dem geschützten Bereich zählt eben nicht nur die ungestörte Abhaltung des Gottesdienstes, sondern eben auch der Zugang zum Gottesdienst. Denn das Grundrecht wäre entwertet, wenn es den Gottesdienstbesuchern nicht möglich wäre, zum Gottesdienst zu gelangen oder ungestört zum Gottesdienst zu kommen. Und das ist das Problem, das ich hier identifiziert habe, dass nämlich eine der Hauptverkehrsadern in der City West blockiert ist für Gottesdienstbesucher und sich in dieser unmittelbaren räumlichen Nähe zu dieser Versammlungsroute eben drei Synagogen befinden, die man eben auch nicht ohne weiteres auf anderem Wege erreichen kann. Und hinzu kommt eben, dass diese Versammlung auch einen entsprechenden Charakter aufweist, der geprägt ist, so war es zumindest in den letzten Jahren, und es ist nicht damit zu rechnen, dass es dieses Jahr anders sein wird, durch eine sehr aggressive, antisemitische Grundstimmung, einschüchternd, provokativ. Das mache ich jetzt, kann man nicht nur festmachen an einzelnen Symbolen, Fahnen, aber auch an hochgehaltenen Transparenten, an den Sprechchören und so weiter. Und das hat eben zur Folge, dass sich Gottesdienstbesucher von einem Besuch des Gottesdienstes abhalten. Und anders als die Veranstalter haben diese Gottesdienstbesucher eben auch nicht die Möglichkeit auszuweichen. Sie sind sowohl örtlich als auch zeitlich festgebunden. Deswegen kommt das Gutachten an dem Punkt zu dem Ergebnis, dass überwiegende Gründe dafür sprechen, dass die Versammlungsbehörde eine Auflage dahingehend erlassen sollte, dass dieses Jahr eine andere Wegführung oder alternativ ein anderer Zeitpunkt für die Versammlung weg von den jüdischen Hauptgottesdienstzeiten erlassen wird. Der zweite Punkt, den ich kurz ansprechen möchte, ist die Frage der Fahnen und der Symbolik von Hisbollah. Da haben wir ja heute schon gehört, die Pressemitteilung des Berliner Innensenators, der gesagt hat, dieses Jahr wird es keine Fahnen geben auf der Al-Quds-Versammlung am 2. Juli. Bei den Fahnen ist nochmal zusätzlich zu berücksichtigen, dass nicht nur das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit betroffen ist, sondern natürlich auch das Grundrecht auf Meinungsfreiheit, das eben auch umfasst, dass man seine Meinung mit Hilfe von Symbolen, von Fahnen zum Ausdruck bringt. Aber eben auch diese Meinungsfreiheit ist natürlich nicht schrankenlos gewährleistet. Entscheidend ist meines Erachtens, so jedenfalls in meinem Gutachten, die Frage, welche Aussage denn das mit sich führen der Hisbollah-Fahnen auf dem Al-Quds-Tag zukommt. Da sind die Gerichte relativ streng und sagen, sofern eine Deutung auch möglich ist, die schonender für die Meinungsäußerungsfreiheit der mit sich führenden Demonstrationsteilnehmer ist, muss dies die Versammlungsbehörde berücksichtigen. Es gab hier einen Fall im Jahr 2006, ich weiß nicht, ob sich der ein oder andere noch daran erinnert. Es war nicht der Al-Quds-Tag, es war eine Versammlung, die während des Libanonkriegs 2006 stattgefunden hat in Berlin. Und dort hat der damalige Innensenator Körting den Erlass einer Auflage verfügt und es durften weder Hisbollah-Fahnen noch Porträts von Hassan Nasrallah gezeigt werden. Dieses Verbot oder diese Auflage wurde nach der Versammlung angegriffen vor dem Verwaltungsgericht. Und das Verwaltungsgericht hat damals die Rechtswidrigkeit dieser Verbotsverfügung dieser Auflage festgestellt mit dem Argument, es gab einen inneren Zusammenhang zwischen dem Mitsichführen von Hisbollah-Symbolik und dem Zweck und dem Inhalt der Versammlung. Die Versammlung fand damals statt während des Krieges und war als Sympathiekundgebung für eine Kriegspartei gedacht. Dieser innere Zusammenhang, davon kann man jetzt von dieser Argumentation, die lasse ich jetzt mal dahingestellt und bewerte ich nicht, aber was dieses Jahr für die Versammlung entscheidend ist, ist, dass dieser Zusammenhang nicht besteht. Es besteht kein innerer Zusammenhang zwischen dem Versammlungsinhalt und dem Versammlungszweck des diesjährigen Al-Quds-Aufmarsches und dem Mitsichführen von Hisbollah-Symbolik, sodass die Deutung naheliegt, dass ein Zeigen von entsprechender Symbolik eine Identifikation mit den Zielen der Hisbollah bedeutet. Und vor diesem Hintergrund ist dieses auch von Herrn Renzmann schon angesprochene Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von großer Bedeutung. Es ist auch schwer vorstellbar, dass sich das Verwaltungsgericht auf die Position zurückzieht, dass man sich mit den sozialen Zielen oder politischen Zielen dieser Vereinigung identifiziert, nicht aber mit den terroristischen oder militärischen, weil eben das Verwaltungsgericht, das Bundesverwaltungsgericht ganz klar gesagt hat, diese Trennung ist nicht möglich. Hinzu kommt bei den Fahnen und der Verwendung von Hisbollah-Symbolik wiederum, dass sie nicht isoliert betrachtet werden kann. Sie muss eingebettet werden in die Begleitumstände der Versammlung. Und das ist das, was ich vorhin schon erwähnt hatte, also dieser aggressive Grundcharakter der Versammlung, die Sprechchöre, die antisemitischen, der einschüchternde Charakter, die martialische Symbolik, all das kommt zusammen. Und das führt meines Erachtens eben auch dazu, zusammen mit der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, die Herr Renzmann schon zitiert hat, dass man durchaus nachdenken kann, und offensichtlich hat es sowohl die Versammlungsbehörde und der Innensenator auch getan, hier davon ausgehen zu können, dass eine Verwendung von Hisbollah-Symbolik auf dem diesjährigen Al-Quds-Tag auch eine Verletzung von Straftatbeständen bedeutet. Also man kann hier nachdenken, zum einen über den Straftatbestand des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Auch hierzu hat das Bundesverwaltungsgericht interessante Ausführungen gemacht. Es hat nämlich eindeutig festgestellt, dass die Hisbollah eine völkerverständigungswidrige Organisation ist, weil sie das Existenzrecht des Staates Israel offen in Frage stellt und zu dessen gewaltsamer Beseitigung aufruft. Und das sind ja genau die Voraussetzungen, die benötigt werden für ein vereinsrechtliches Verbot. Und es ist nur schwer vorstellbar, wie hier unterschiedliche Wertungen, diese ganz eindeutige Wertung aus dem Vereinsrecht nicht Widerhall finden würde im Versammlungs- und Strafrecht. Und die andere Möglichkeit ist eben das Verbot oder der Erlass einer Auflage hinsichtlich der Untersagung des Zeigens von Hisbollah-Symbolik wegen der Erfüllung des Straftatbestandes der Volksverhetzung. Das ist auch diesbezüglich gilt auch genau dasselbe wie das, was ich schon eingangs gesagt habe, dass eben die Symbolik nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern immer eingebettet in die Begleitumstände, die Versammlung, sodass hier meines Erachtens zweifellos ein innerer und äußerer Zusammenhang besteht zwischen dem Verwenden dieser Symbolik und dem Rufen und Skandieren von antisemitischen und antizionistischen Sprechchören und Schlachtrufen. Und deswegen komme ich auch in meinem Gutachten an diesem Punkt zu dem Ergebnis, dass überwiegende Gründe dafür sprechen, dass bei dem diesjährigen Al-Quds-Tag die Hisbollah-Symbolik, das Zeigen, das offene Zeigen und mit sich führen von Hisbollah-Symbolik zu untersagen ist oder untersagt werden sollte. Und wie ich ja bereits schon gesagt habe, ist das ja auch tatsächlich heute schon geschehen. Ich denke mal, dass die Pressemitteilung des Innensenators vielleicht auch jetzt gleich noch in der politischen Runde eine Rolle spielen soll oder Rolle spielen wird. Ansonsten, ich weiß, es gab zwei interessante Anfragen von Oliver Höffinghoff, des Mitglieds des Abgeordneten von der Piratenfraktion. Ich habe gehört, da sind heute die Antworten veröffentlicht worden. Die konnte ich jetzt nicht mehr berücksichtigen für meine rechtliche Stellungnahme, aber ich denke, vielleicht wird das auch eine Rolle spielen jetzt in der politischen Diskussion. Danke sehr.